Predigt halten. Und bevor er spricht, wollen wir noch zusammen beten. Unser Gott, wir bitten dich und laden dich ein, sei du in unserer Mitte. Da, wo wir uns alle befinden, an den verschiedenen Orten, öffne unsere Herzen und Ohren, dass wir dich reden hören zu uns ganz persönlich. Ohne dich, Herr, ohne dein Wirken ist es ganz umsonst und zu nichts nütze, dass wir hier zusammen sind. Und darum, Herr, können wir nur wiederholen und sagen, wir brauchen dich und bitte sprich zu uns. Amen. Am letzten Sonntag haben wir zusammen im Gottesdienst gebetet. Ihr erinnert euch, für Regen. Da waren Geschwister, ganz besonders die in Europa, haben dafür gefragt, dass wir um Regen bitten. Und Gott hat unser Gebet, unser Schrei erhört. Er hat es so geführt von seinem heiligen Thron aus, dass besonders die Geschwister in Deutschland und Rumänien Regen erhalten haben. Und wir haben neu erlebt und erkannt, Gott hat uns erhört. Er hat den Himmel geöffnet und Regen herabkommen lassen. Wir haben ja zusammen gebetet, sind auf unsere Knie gegangen und darum haben wir uns so über die Berichte unserer Geschwister vom Ausland gefreut. Und es ist wichtig, wir haben zusammen gebetet, dass wir nun zusammen auch dafür danken. Ihr erinnert euch an das Erlebnis von Jesus mit den 10 Aussätzigen. Er hat alle 10 Aussätzige geheilt, aber nur einer kam zurück, um sich bei ihm zu bedanken. Und er war erstaunt. Jesus fragte, wo sind denn die anderen 9? Ich habe doch 10 geheilt. Nun wollen wir zusammen danken, zusammen mit denen, die Regen erhalten haben für Gottes Gnade. Viele sind dankbar für Gottes Geschenk. Nun, ihr könnt ganz frei sein, so machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt zusammen mit uns euch hinknien und Gott danken im Gebet. Und sogar die, die nicht speziell für Regen gefragt haben, die haben sogar Regen bekommen. Und dafür wollen wir Gott auch danken und ihn loben und bekennen, er ist groß, er ist allmächtig. Es gibt keinen Gott wie unser Gott, der Lebendige. Nur noch was anderes, um was wir bitten möchten. Wir bitten alle Geschwister und die Pastoren, die Leiter der verschiedenen Gemeinden und Kirchen. Unser Präsident, dass die Regierung sollte es möglich machen und erlauben, dass das Evangelium in Freiheit verkündet werden darf, dass wir nicht eingeschränkt werden in dieser Zeit. Aber wir haben diese Freiheit nicht, wenn wir uns nicht am Sonntag zum Gottesdienst in den Kirchen treffen dürfen. Wir dürfen nur Beerdigungen halten, aber das ist nicht genug. Wir haben das schwer auf dem Herzen, diese Not. Christen sollten sich treffen dürfen, für Gottesdienste Gemeinschaft haben. So möchte ich alle Leiter und ihre Gemeinden ermutigen, doch zu beten, dass Gott diese Türe öffnet, dass wir uns für Gottesdienste treffen dürfen. In Deutschland wird nächste Woche dieser Schritt genommen. Also in Deutschland dürfen sie sich wieder treffen, 50 Maximum. Also lasst uns zusammen beten. Jeder in seinem Land, wo er lebt, wo er sich befindet, wollen wir aufschauen zu Gott und ihm diese Bitte vorbringen. Wir würden gerne auch in unseren Zweigstellen uns mit den Geschwistern treffen, Gottes Wort verkündigen, aber wir können nicht, weil die Regierung das nicht erlaubt. Und das wünschen wir uns, dass auch unser Land das lockert, dass wir Gottesdienste halten dürfen. Und wir bitten Gott, dass er uns vorausgeht, uns gnädig ist und diese Tür öffnet. Und das ist unsere Bitte an unsere Regierung. Bitte, öffnet uns die Tür. Gott soll der Erste in unserem Leben sein, in unserer Gesellschaft. Er soll Priorität haben. So wollen wir unsere Obrigkeit um die Freiheit bitten, dass wir uns als Christen zu Gottesdiensten treffen dürfen. Also, zuerst wollen wir Gott danken für den Regen und danach wollen wir für die Erlaubnis bitten, dass wir wieder Gottesdienste halten dürfen. Also ich werde mich jetzt hinknien und ihr, wo immer ihr euch befindet, könnt ihr euch auch hinknien. Und dann wollen wir Gott danken für den Regen. Wir freuen uns zusammen mit den Geschwistern, die den Regen erhalten haben. Und dann wollen wir auch bitten für unsere Regierung, dass sie uns die Freiheit geben, dass wir wieder Gottes Wort verkündigen dürfen. Unser himmlischer Vater, es wäre verkehrt von uns, wenn wir dir jetzt nicht danken würden, nachdem du unser Gebet erhört hast um Regen. Herr, wir haben es nicht erwartet, dass du so schnell eingreifen würdest und aufstehen von deinem Thron und unser Flehen erhören und antworten. Wir loben und preisen dich. Herr, niemand kann mit dir verglichen werden. Und jetzt bitten wir dich, bitte, Herr, rühre doch auch die Leute unserer Regierung an, die Verantwortlichen, dass wir wieder Gottesdienste halten dürfen in Freiheit. Wir brauchen das Evangelium und unsere Geschwister haben es nötig. Wir brauchen dich, Herr Jesus, weil es gibt viele, die hören keine Gottesdienste, die dürsten danach. Nicht alle können über Streaming hören oder übers Radio und sie hungern nach deinem Wort. Bitte, Herr, rühre die Herzen der Regierungsbeamten an, dass sie erkennen, wie wichtig diese Entscheidung ist und wie dringend nötig das Volk das Evangelium hat. O, möge doch jeder dein Wort in Freiheit hören und empfangen dürfen an allen verschiedenen Orten. Und Herr, so wie die Leute in Europa Regen bekommen haben, die, die gebeten haben dafür, selbst die, die nicht speziell dieses Gebetsanliegen vorgebracht haben, die haben Regen bekommen. Deutschland, Rumänien, die Schweiz, welch ein Segen. Wir können nur dir dafür danken. Herr, so wollen wir jetzt auch um den geistlichen Regen bitten. Herr, es gibt Leute, die haben Trockenheit in ihrem geistlichen Leben. So viele sehnen sich nach dem lebendigen Wort, nach dem geistlichen Regen. Amen. Wir danken dem Herrn für diese wunderbare Gelegenheit, die wir alle jetzt bekommen haben. Wie herrlich und süß und angenehm ist doch nicht die Gemeinschaft der Heiligen. Selbst wenn wir über eine Distanz hinaus miteinander beten können, ist einfach herrlich. Jetzt wollen wir Gottes Wort öffnen. Wir lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 16. Exodus, zweites Buch Mose, Kapitel 16. Wir lesen vom ersten Vers an. Von Elim zogen sie weiter, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron. Und die Kinder Israel sagten zu ihnen, wären wir doch in Ägypten gestorben durch die Hand des Herrn, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, damit ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Vers 7. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, so spricht nun der Herr. Denn er hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Entschuldigung, Mose sagt das. Was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Das ist Vers 7. Weiter sagte Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Wir lesen soweit. Warum war diese Sünde Israels so groß in den Augen Gottes? Weil sie vergessen haben, wo dieser große Plan Gottes, ihr Ausziehen aus Ägypten, diese Reise nach Kanaan, in Gottes Plan reinpasste, in das große Bild von Gottes Plan. Dieses Versprechen bekamen sie schon vor 400 Jahren vom Gott ihrer Väter, dass sie aus ihrer Gefangenschaft befreit werden würden, in das verheißene Land geführt werden sollen. Denkt mal darüber nach, stellt euch das vor. Während 400 und mehr Jahren hofften sie auf die Befreiung aus Ägypten, um in das verheißene Land zu kommen. Und hier werden sie nun abgelenkt und stolpern über ihre eigenen kleinen Schwierigkeiten und Bedürfnisse. Hier klagen und murren sie gegen ihre Leiter und Gott selber. Sie hätten gesegnet sein sollen. Jeden Schritt, der sie näher zum verheißenen Land Kanaan führte, hätte ein Segen sein sollen für sie. Sie hätten am Morgen aufwachen sollen mit einem neuen Lied auf ihrem Herzen und sagen, oh, wir sind Teil von der Befreiung Israels aus Ägypten. Wir dürfen teilhaben an diesem herrlichen Werk Gottes. Und am Ende eines jeden Tages hätten sie auf ihre Knie fallen sollen und sagen, Herr, danke, dass wir wieder ein kleines Stückchen näher gekommen sind ans Ziel, dem verheißenen Land, Kanaan, das du uns versprochen hast. Aber sie haben ihre Perspektive völlig verloren. Sie haben total vergessen, wo diese Reise, wo diese Zeit reinpasste in den großen Plan Gottes in der Geschichte des Volkes Israels. Aber hier, da sind sie beschäftigt mit ihren kleinen Schwierigkeiten und Nöten. Wir wollen jetzt Fleisch und nein, wir wollen Brot. Und wenn sie es nicht gleich bekommen haben, wie sie sich das vorstellen und wollten, da ärgerten sie sich und regten sich auf darüber und murrten. Kein Wunder, sagte Gott am Ende, nicht einer von euch, kein einziger, nicht eine Seele von euch wird die Grenze überschreiten zum verheißenen Land. Keiner von euch. In diesen Tagen habe ich darüber nachgedacht. Wo passt diese Zeit, die wir nun durchmachen, du und ich, wo passt diese Zeit in den großen Plan Gottes hinein, die Zeit meines Lebens, in die große Weltgeschichte? Wo wir uns nicht treffen können, nicht zusammen sein können, Wo passt das rein? Wir sind ganz abhängig vom Internet. Was wird aus uns geschehen werden, wenn wir kein Internet mehr haben? Wir sind so schwach und wir haben keine Kraft und keine Macht. Es ist so leicht möglich, dass wir jeglichen Kontakt zueinander und miteinander verlieren werden. Wir wissen nicht, wo diese Zeit, in der wir jetzt leben, reinpasst in den großen Plan Gottes, in der Weltgeschichte. Freunde, noch immer ist es Tag. Aber die Bibel lehrt uns, dass die Nacht kommen wird. Es gibt ein sehr bekanntes Lied, ein Choral mit folgendem Inhalt. Schaffe, arbeite, denn die Nacht wird kommen. Schaffe, arbeite in den Morgenstunden und arbeite, wenn der Tau noch da ist. Wirke, solange die Natur noch lebt und die Blumen sprießen. Mach weiter, wenn der Tag aufgeht, wenn es Tag wird. Schaffe, denn die Nacht wird kommen, wo des Menschen Werk getan ist, zu Ende kommt, fertig ist. Freunde, womit waren wir beschäftigt? Du und ich, was hat uns beschäftigt? Womit waren wir beschäftigt? Haben wir jeden Augenblick benutzt und dazu verwendet, um zu arbeiten, zu wirken, uns einzusetzen, das Evangelium Jesu Christi zu verbreiten, die Botschaft zu verkündigen, dass der Sohn Gottes aus dem Himmel zu uns in die Welt gekommen ist, um Menschen von ihren Sünden zu befreien, zu erlösen, der in diese Welt gekommen ist, um die Menschen von ihren Sünden zu befreien, ihre Sünden zu vergeben. Er hat dafür den Preis bezahlt. Oder waren wir mit allem anderen beschäftigt, mit allem Möglichen? Wir haben uns mit verschiedenen Theorien auseinandergesetzt. Wir können so viel im Internet finden und wir können so viel im Internet darüber lesen, was hinter den Kulissen geschieht. Da gibt es Filme, Briefe und Berichte und was da alles getan worden ist. Diese ganzen Verschwörungsgeschichten. Aber meine Frage ist, hast du vergessen, dich mit Jesus Christus zu beschäftigen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, dass du das erfasst, was er auf dem Herzen hat für dich? Denn wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch gegeben ist. Vers 3 dieses Kapitels sagt, Vers 3 von diesem Lied sagt, wirke, denn die Nacht wird kommen. Wenn die Sonne untergehen wird, jetzt ist es noch Licht, jetzt scheint die Sonne noch. Wirke, arbeite, schaffe, denn das Tageslicht wird vorbeigehen, wird auslöschen. Arbeite. Schaffe, bis der letzte Sonnenstrahl erlöscht. Wenn das Licht ausgeht und kein Licht mehr leuchtet, wirke, schaffe, denn die Nacht kommt heran. Wenn das Werk der Menschen vorüber ist, vorbei ist. Freunde, wir wissen nicht, wo diese Zeit, diese Phase, dieser Zeitabschnitt in Gottes Kalender reinpasst. Wir wissen nicht, was auf uns wartet, was vor uns liegt. Ich möchte gern ein Beispiel gebrauchen aus China. Und China ist ja sehr oft in der Presse. Es wird viel über China berichtet und geschrieben. Bitte erlaubt mir, etwas über China zu erzählen. Gemäß der Organisation China Aid, Hilfe für China, das ist eine Gesellschaft aus Amerika und die arbeitet ehrenamtlich. Sie schreiben, dass seit der Revolution von Mao Zedong herrscht jetzt die schlimmste Zeit der Christenverfolgung in China. Der Pastor Wang Yi, er ist der Pfarrer der bekanntesten Hausgemeinde in China. Er ist verhaftet worden. Und musste jetzt schon über ein Jahr im Gefängnis verbringen. Während seinem Verhör durfte sein Rechtsanwalt, sein Anwalt ihn nicht verteidigen. Was war seine Sünde, sein Verbrechen? Er war ein christlicher Pfarrer, ein christlicher Pastor, der die größte Hausgemeinde in China leitete. Sie haben ihm sämtliche politischen Rechte weggenommen für 4 Jahre. Er darf nicht mehr abstimmen. Er hat keine Rechte mehr politische in China als Bürger des Landes. Und sie haben von seinem eigenen Besitz Sachen im Wert von über $70,000 konfisziert. Und viele Leute sind verhaftet worden während des Jahres. Über 100 seiner Gemeindemitglieder sind zusammen mit ihm verhaftet und ins Gefängnis geworfen worden. Sie wurden ausgenommen. Man hat sie befragt. Sie sind gequält worden. Und sie haben ihre völlige Freiheit verloren, vollkommen verloren. Und wir wissen auch nicht, wo diese Leute jetzt sind. Wisst ihr, was die chinesische Regierung jetzt von jedem Kirchenmitglied erwartet und verlangt? Sie wollen, dass alle christlichen Gemeinden registriert werden. Und wenn man registriert ist, und nun das ist, was sie von jedem verlangen und erwarten, die Regierung sagt, alle Kirchengemeinden müssen ihre Gottesdienste mit Nationalgesängen anfangen. Patriotische Gesänge, die das Land und die Leiter preisen und loben. Kommunismus und die Freiheit ihres Landes. Das müssen sie singen, bevor sie mit dem Gottesdienst beginnen. Und danach müssen sie sich beugen vor dem Bild des Regierungsleiters, des Führers des Landes. Und so viele Christen konnten das nicht tun, waren damit nicht einverstanden, waren dadurch verletzt, dass sie nicht mehr zur Kirche gehen, zu den Gemeinden und feiern Gottesdienste zu Hause. Im Jahr 2018 sind über 10.000 protestantische Kirchen gezwungen worden, ihre Tore zu schließen. Und die Besitztümer der Kirchen sind zerstört worden. Die Leute haben sie einfach gestohlen und weggenommen. Und viele Gemeindeleiter sind verhaftet worden. Eine Kirche in Beijing hat sich dieser Verordnung widerstellt und sagten, da machen sie nicht mit. Und was hat die Regierung verlangt? Sie haben Kameras in der Kirche installieren lassen und verlangten, dass von jedem Kirchenmitglied, Gemeindemitglied, Leiter oder Gottesdienstteilnehmer die Gesichter fotografiert und auf dem Internet festgehalten werden. Digitale Bilder von jedem wurden festgehalten, dass man sie jederzeit wieder erkennen und identifizieren kann und dass man immer weiß, wo sie sind und sie finden kann. Also, wenn du zu dieser Kirche gehen würdest, dann siehst du überall Kameras der Regierung hängen, die dauernd die Gesichter der Leute, auch deines, aufnehmen und festhalten. Die ganze Information. Wir wissen nicht, Freunde, was auf uns zukommt, was wir noch zu erwarten haben. Ich habe jetzt nur das Beispiel eines kleinen Landes erwähnt. Wir wissen nicht, was auf uns, auf die ganze Welt zukommt. Es ist aber interessant, dass der Präsident von Tansania, Magufuli, er hat 10 Billionen Dollar ein Darlehen gestrichen. Er hatte einen Vertrag mit China für ein Darlehen von 10 Billionen Dollar und das hat er abgesagt. China hat ihm die 10 Billionen Dollar gegeben. Und warum hat China ihnen so viel Geld gegeben? Weil der Präsident von Tansania ihnen einen Hafen gegeben hat in Tansania und der Vertrag läuft für 99 Jahre. Das ist ein Vertrag, der 99 Jahre dauert. Und das ist, was der Präsident Magufuli nun sagt. Nur ein verrückter Mensch würde einen Vertrag mit einem anderen Land unterschreiben, der solchen Inhalt hat, wo du einen Hafen deines eigenen Landes gibst, einem anderen Land, dass sie ihn während 99 Jahren gebrauchen dürfen, leihen dürfen. Er sagt, genug ist genug. Ich ehre diesen Mann. Er hat dieses Darlehen abgesagt, gestrichen. Und er sagte ganz klar, das können wir nicht dulden und zulassen, dass unser Land sozusagen sich verkauft an ein anderes Land. Freunde, wir leben in schwierigen Zeiten. Aber was war der Grundfehler den das Volk Israel machte. Lasst uns nun zu Gottes Wort zurückkommen. Anstatt dass sie gespürt hätten, in welcher Zeit sie lebten, anstatt zu erkennen, wie kurz ihre Zeit war, noch zu leben, da waren sie beschäftigt mit ihren Kleinigkeiten ihres Lebens, mit ihren persönlichen Sachen. Freunde, erkennt ihr nicht, wie der Teufel alles dran setzt, euch abzulenken, dass ihr mit allem Möglichen vom Internet beschäftigt seid und darin verwickelt werdet? Zum Beispiel Pornografie. Anstatt dass du für Gott arbeitest, ihm dienst, während du noch die Gelegenheit dazu hast, wo es noch Tag ist, da will er dich entführen und will sogar dir die Pornografie die Kehle runterdrücken und schieben. Dann machst du, wenn du so lebst, den gleichen Fehler, wie das Volk Israel in der Wüste gemacht hat. Du bist mit dir selbst beschäftigt, drehst dich um dich selbst, mit den Sachen, die dich froh und glücklich machen. Und du jagst hinter Geld her, um reich zu werden. Freunde, dies ist keine Zeit, um hinter Geld herzujagen. Wir leben nicht in einer Zeit für solche Sachen. Wir leben in einer Zeit, wo wir nur zu Gott schreien können und sagen, Herr, hilf mir, ich möchte Teil von deinem Plan sein. Jetzt habe ich noch Gelegenheit, jetzt ist es noch Tag, aber die Nacht wird kommen. Bitte, Herr, lass mich in deinem Willen erfunden werden. Und eines Tages, wenn du sterben wirst und du wirst in die Ewigkeit gehen, dann wird das vielleicht dein größter Fluch sein in der Hölle. Das ist die Erkenntnis, dass, wo du merkst, das war die Gelegenheit, das war die Zeit, wo Gott mich gebrauchen wollte, in meiner Familie, in meinem Dorf, in meiner Umgebung, das Evangelium zu verkündigen. Aber ich war beschäftigt mit meinem eigenen Leben, mit meinen Wünschen und Träumen und Fantasien. Der Teufel hat es geschafft, den Israeliten vorzumachen, dass sie jetzt an einem Punkt waren auf ihrer Reise, wo es keine Hoffnung mehr gab. Eigentlich war das Hauptproblem der Israeliten ihr Unglaube. Sie konnten nicht wirklich glauben, dass Gott sie wirklich ins verheißene Land führen und bringen wird. Denn hätten sie wirklich daran geglaubt, dass Gott sie zum verheißenen Land führen würde, dann wären diese Sachen ihnen gar nicht so wichtig gewesen. Deshalb fingen sie an zu zweifeln, an Gott zu zweifeln, ob er sie mal wirklich ins verheißene Land bringen wird. Und sie haben daran gezweifelt, ob Gott sie unterwegs auch mit allem versorgen wird, was sie nötig hatten. Und wisst ihr, was ihr Unglaube geschürt und genährt hat? Die Schwierigkeiten, die sie erlebten in der Wüste, was sie durchmachten. Sag mir, Freund, ist es dem Teufel gelungen, in deinem Herzen den Samen des Unglaubens zu pflanzen? wo du einfach nicht mehr daran glaubst, dass Gott dich ans Ziel bringen wird? Der Himmel scheint dir so weit weg zu sein. Reinheit ist für dich ein Ding der Unmöglichkeit. Überall um mich herum sehe ich Sünde, erlebe ich Sünde. Wo immer ich hinschaue, in jeder Richtung, überall, Sünde, Sünde, Sünde. Aber wisst ihr, was noch ein Grund ihres Problems war, der Israeliten? Ein anderer Teil ihres Problems war die Tatsache, dass sie vergessen haben, dass sie Wanderer waren, Pilgrime unterwegs zum verheißenen Land. Lieber Christ, liebe Christin, erkennst du und verstehst du, dass du ein Pilgrim bist, ein Pilger? Erkennst du, dass diese Erde nicht dein Zuhause ist? Dein Wohlbefinden hier auf Erden ist nicht das Wichtigste in deinem Leben. Deine eigenen Wünsche und Begierden zu befriedigen, ist nicht das Wichtigste in deinem Leben. Denn du gehörst gar nicht hierher. Dies ist nicht deine ewige Heimat. Du bist unterwegs zum Himmel. Das ist dein Ziel. Genauso wie Israel unterwegs war in der Wüste auf der Wanderschaft, bist du unterwegs zur ewigen Stadt, zur ewigen Heimat, zur himmlischen Stadt Jerusalem. Ich staune darüber, wie viele Christen diese Perspektive in ihrem Leben verloren haben. Sie erkennen nicht, dass sie Pilgrime sind in dieser Welt. Freunde, wenn du die echten Helden treffen und finden möchtest, die treuen Soldaten, dann geh zu denen, die sich selbst als Pilgrime sehen in dieser Welt. Menschen, die unterwegs sind auf der Wanderschaft zum Himmel. Dort wirst du die Mutigen finden, die Mutigen der christlichen Gemeinde und Kirche. Das sind die, die erkennen, dass sie nur unterwegs sind auf der Wanderschaft durch diese Welt zum Himmel. Verbring Zeit mit ihnen, nicht mit denen, die diese Welt zu ihrer Heimat gemacht haben. Nein, geh zu denen und verbring Zeit und Gemeinschaft mit denen, die beschlossen haben, dies ist nicht meine Heimat, dies ist nicht mein Zuhause. Ich bin ein Pilger, ich bin unterwegs zum Himmel, auf der Wanderschaft, zur ewigen Heimat. Das sind die Menschen, die sich auch nicht ändern. Einmal heute sind sie so, morgen anders. Das sind Menschen, die sind immer die gleichen, täglich, jeden Tag. Ob da ein kalter Wind weht oder ob es regnet. Solche Menschen sind unterwegs zum Himmel, sind fest im Glauben, unbeweglich. Freunde, wir dürfen nie unseren Blick davon wegnehmen, wenn wir nicht mehr den Fokus darauf haben, dass wir nur Wanderer sind in dieser Welt und nicht Bürger dieser Welt, dann werden wir das Ziel verfehlen, dann werden wir die rechte Richtung verlassen. Und ein Wanderer Gottes findest du immer nur an einem Ort, und das ist auf der Straße zur Herrlichkeit. Wann immer du eine solche Person triffst, du triffst sie immer am gleichen Wort, auf der Straße. Auf der Straße, nicht gebunden an die Welt, nicht sich haltend an irdischen Dingen, sondern es immer unterwegs zum himmlischen Jerusalem. Und das ist sein Versprechen, sein Eid, was er Gott versprochen hat, dass er ein Wanderer für den Rest seines Lebens sein wird, unterwegs zum Himmel. Hast du dieses Versprechen gehalten, Freund? Oder hast du zugelassen, dass mit dir geschieht, was mit den Israeliten geschehen ist? Denn alle um sie herum haben gemurrt, waren unzufrieden. Alle, sie angeschlossen, murrten und klagten. Denn alle um sie herum liefen halbnackt herum. Ja, sie haben sich nur halb bedeckt. Denn alle um sie herum versuchten so viel wie möglich von ihrem Körper zu zeigen. Und sie genauso. So viel wie möglich ihres Körpers wollten sie nicht zugedeckt haben. Aber wir als Wanderer, als Pilgrime sollten nicht entmutigt sein. Einer der Hauptgründe, warum Leute den Weg Gottes verlassen, ist, weil sie entmutigt sind. Es ist zu schwierig, zu hart. Es ist einfach unmöglich. Alles läuft verkehrt. Und Leute kommen zu dir und sprechen mit dir. Erinnere dich dran, was Jesus gesagt hat über den Samen, der unter die Dornen fiel. Als er dieses Gleichnis erklärte, da sagte er, die Dornen sind die Versuchungen und die Sorgen dieser Welt. Ich beschäftige mich und mache mir Sorgen über die Dinge dieser Welt. Erkennst du, wie oft wir diesen Fehler begehen? Wie oft fallen wir nicht in die Falle dieser Sünde? So wie die Israeliten. Das war nicht ihre Hauptversuchung, dass sie zurückschauten nach Ägypten und dass die Freuden von Ägypten sie zurückzogen. Ja, da waren Versuchungen und Anziehungskräfte von Ägypten, aber der Hauptgrund, warum sie zurückgehen wollten nach Ägypten, waren die Schwierigkeiten, die sie erlebten auf ihrer Reise durch die Wüste. Du wärst erstaunt, wie viele Leute zurückgehen auf ihrem Weg, warum sie zurückgehen in die Welt. Es ist nicht die Anziehungskraft der Welt, sondern weil sie Schwierigkeiten auf dem Weg mit Gott erleben, auf dem schmalen Weg zum Himmel. Es scheint ihnen unmöglich zu sein, zu überwinden, vorwärts zu kommen, und darum drehen sie um und gehen zurück. Hören wir auf einen sehr bekannten Bibelkommentator, was er dazu sagt. Mach dich darauf gefasst, dass Herausforderungen auf dich zukommen auf dem Weg, auf dem Glaubensweg. Und in deinem Glaubensleben Vielleicht werden die Sachen so schwierig sein. Die Tests, die du durchmachen wirst, werden so schwierig, dass du anfängst zu überlegen, ob es nicht besser ist, dass du zurückkehrst zu deinem alten Leben, zu deinem alten Leben in der Sünde. Und das ist, was mir so zum Segen ist, was wir getan haben, bevor wir den Gottesdienst anfingen. Wir hatten Schwierigkeiten, wir haben Schwierigkeiten erlebt. Einige unserer Geschwister in Europa erlebten Dürre. Wir hätten zurück nach Ägypten gehen können wegen diesen Schwierigkeiten. Aber wie wunderbar und ermutigend ist es nicht, dass man zusammenstehen kann, zusammen beten kann und Gott treu bleiben kann und sagen, Herr, bitte hilf du uns in dieser Not. Du würdest erstaunt sein, wenn du hören und sehen würdest, wie viele Christen den Weg verlassen, den Glaubensweg, weil es zu schwierig ist, zu hart ist. Und Paulus sagt etwas Erstaunliches über einen solchen Menschen. Wir nehmen an, dass Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat. Wir sind nicht ganz sicher. Aber im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 11, lesen wir: Der Gerechte wird durch Glauben leben. Jeder, Hebräer 10, Vers 11. Du bist mit einem Märchen beschäftigt, wenn du das nicht verstehst. Du musst als Gerechter leben, im Licht leben. Gibt es Gebiete in deinem Leben, mit denen du noch nicht abgerechnet hast? Hast du wirklich alles zum Herrn gebracht? Bist du frei von Sünde? Sind da Gebiete in deinem Leben, die noch ungeordnet sind? Hast du schon einen Anruf gemacht und jemand angerufen und dich entschuldigt bei so und so, wo du gesündigt hattest mit der Person? Dieser Vers ist für die Gerechten, nicht für die, die gerecht geboren sind, sondern für die, die alle ihre Sünden zu Christus gebracht haben, die in Christus gerechtfertigt sind und die von Christus Vergebung bekommen haben. Das ist nur nebenbei. Hebräer 10, Vers 38. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Ei, du sagst vielleicht, Paulus, das sind harte Worte. Du hast keine Liebe, keine Verständnis, keine Sympathie. Verstehst du denn nicht, welche Schwierigkeiten so und so gerade durchmacht? Weißt du, was für Schwierigkeiten er gerade in seiner Familie durchmacht? Weißt du, dass er sozusagen durch die Hölle gegangen ist? Paulus, du hast keine Liebe. Aber Paulus sagt, Wenn er aber zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Weißt du, warum Paulus so extrem und fest ist in dieser Sache, so klar und kompromisslos? Er will, dass jeder erkennt es, und er will dadurch eine Türe schließen, dass nicht einer denkt, ich kann mal zurückgehen, ich kann rückfällig werden. Die Bibel sagt nicht, wenn du zurückweicht. Auf Englisch heißt es, wenn jemand zurückweicht, dann ist es, wie wenn er nur zurückschreckt. Er hat Angst, vorwärts zu gehen. Aber Paulus drückt es so aus. Wenn jemand zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Hör damit auf. Stopp das. Hör auf, zurückzuweichen, Angst zu haben. Meine Seele hat kein Gefallen, kein Wohlgefallen an so etwas. Das ist wie Selbstmord. Einige Leute sagen, man muss Verständnis haben, Sympathie mit jemand, weil wir wissen nicht, was er durchmacht, wie schwierig das ist. Aber Freunde, Selbstmord sollte eine verschlossene Tür sein. Das sollte keine Möglichkeit sein für irgendjemand. Wir sollten niemandem eine solche Möglichkeit zutrauen und geben. Nicht, weil du kein Mitgefühl hast für ihn oder für sie. Nicht, weil dir nicht bewusst ist, was diese Person durchmacht, wo sie durchgehen. Es ist eine schreckliche, böse Sünde vor Gott. Und du musst jedem klar machen, das ist keine Möglichkeit, das ist kein Ausweg, das ist eine schreckliche Sünde vor Gott, Selbstmord. Sowas kommt nicht in Frage. Und dann sagt er im folgenden Vers, wie wunderbar, wir aber gehöre nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. So ist ein echter Pilgrim, ein echter Wanderer, ein Pilger, der weicht nicht zurück, der schreckt nicht zurück, der setzt seinen Blick, sein Ziel auf Gott, auf die Ewigkeit, auf das himmlische Jerusalem. Und lass Leute zu dir kommen und mit dir sprechen, die und versuchen, dich davon abzuhalten, vorwärts zu gehen. Die werden nur selber verwirrt werden. Die werden dich nicht verwirren. Sie werden dich nur noch fester machen und dein Glauben stärken. So ein Pilger fürchtet sich nicht vor dem Löwen. Er wird mit Riesen kämpfen und er wird tapfer sein, mutig, weil er ein echter Pilger ist. Lass den Teufel seine schmutzigen Dämonen zu dir schicken, dich zu entmutigen, um dir die Kraft zu nehmen. Lass dem Teufel seine schrecklichen Togolos zu dir senden, das sind so kleine Dämonen. Und das wird dem Teufel durch nichts gewinnen, durch keine höllische Macht, dich vom Ziel abzubringen. Denn der Pilger ist entschieden und entschlossen, vorwärts zu gehen. Und das Ziel ist, das himmlische Jerusalem zu erreichen. das Evangelium zu verkündigen, auf deinem Weg, jede Gelegenheit zu nutzen, das Evangelium mit jedem zu teilen, dem du begegnest. Sag mir, Freunde, wie viele Gelegenheiten hast du nicht gehabt, das Evangelium zu verkündigen? Hast du es genutzt? Was von deinen Nachbarn? Hast du das Evangelium mit den Nachbarn geteilt? Hast du jede Gelegenheit ausgenutzt, ihnen die gute Botschaft der Vergebung, der Erlösung mitzuteilen? Bist du ein echter, wirklicher Pilgrim, der das Christenleben auslebt, der lebendig ist? Er wird sogar nachts noch von seinem Ziel träumen, von der himmlischen Stadt. Wie wunderbar sind doch die Träume, die wir nachts haben über die himmlische Stadt, das hier himmlische Jerusalem, die uns ermutigen und stärken. Womit sind wir denn sonst beschäftigt? Der Teufel, der terrorisiert uns nachts und macht uns Angst, und wir werden wach von diesen Träumen und sind geschwächt und entmutigt. Und all die kleinen Dinge des Lebens, die kleinen Freuden, an denen hängen wir und die beschäftigen uns. Aber wenn Gott wirkt, verschwinden sie. Sie verblenden, weil wir unterwegs sind zum himmlischen Jerusalem. Andere Mädchen können hinter jungen Männern herjagen. Andere junge Männer können sich mit Mädchen beschäftigen. Diese Dinge beschäftigen uns nicht mehr. Die verschwinden, haben keinen Wert in unserem Leben, keinen Sinn. Ich jage nach dem himmlischen Jerusalem. Das ist mein Ziel. Und dann hast du auch keine Angst und fürchtest dich nicht, was andere über dich sagen. Ich möchte euch sagen, die größte Kraft, die uns vom rechten Weg abbringt und uns zurückzieht und in die Sünde zieht, ist die Meinung, die andere über uns haben. Und ich möchte mich zu Gottes Kindern halten. Ich möchte mit Gottes Kindern stehen, mit unserem Bruder, der zu Beginn des Gottesdienstes mit uns gebetet hat. Und ich möchte ignorieren, was andere Leute sagen. Ich möchte mich nicht abbringen lassen, auf dem rechten Weg vorwärts zu gehen. Mir soll egal sein, was andere sagen, was ihre Meinung ist. Ein echter Pilger Gottes, der wird Tag und Nacht arbeiten und schaffen, dass er vorwärts kommt auf dem Weg zum Himmel. Darf ich euch diese Frage stellen? Wenn eure Kinder euch in der Mitte der Nacht wecken, wenn du einen strengen Tag hattest, müde bist, du bist ausgelaugt, wenn du deine Augen öffnest, wenn dein Kind dich weckt, wenn du ihnen antwortest, bist du unterwegs zum Himmel? Finden sie dich auf dem Weg? Wenn du krank bist, wenn du dich nicht wohlfühlst, treffen sie dich auf dem Weg an? Wir dürfen nicht den Weg Gottes verlassen. Wir dürfen nicht vom engen Weg abkommen. Denn vergesst nicht, breit ist der Weg, der zum Verderben führt. zur Hölle und schmal ist der Weg, der zum Himmel führt. Wenn du nach Hause kommst, nach einem Tag, wo du viel gearbeitet hast, du bist erschöpft, trifft deine Familie dich an, dass du auf dem Weg bist, wo du ein Opfer nach dem anderen gebracht hast, treffen sie dich auf dem Weg an, unterwegs zum Himmel? Bist du dauernd unterwegs? Wisst ihr, damit wir immer auf dem Weg sein können, das fordert von uns ein zerbrochenes Herz, einen zerbrochenen Geist, demütigen Geist, ein zerbrochenes Herz. Und das haben die Israeliten in der Wüste verloren. Genau das. Hört nur mal, wie frech und rebellisch sie waren. Das sagt die neue Übersetzung, die Bibel Neues Leben. Hätte Gott uns doch nur schon in Ägypten umgebracht. Mit anderen Worten, wir wollen einen schnellen Tod haben, so wie in Ägypten. Die Pest, die Gott gesandt hat in Ägypten, und dann sind die Leute schnell gestorben. Und so einen Tod wollten sie haben. Und sie haben Gott angeklagt. Sie sagten, hätte Gott uns doch so in Ägypten schon umgebracht, einen schnellen Tod durch die Pest. So, daraus kann man schließen, dass sie sagen, hier in der Wüste ist Gott dabei, uns umzubringen. Ach, hätte er uns doch nur schon in Ägypten umgebracht. Und so, Freunde, kam ihre Arroganz, ihre Frechheit, ihr Stolz raus. Möge Gott uns gnädig sein. Ich muss jetzt zum Ende kommen und ich möchte mit einigen Versen, noch mehr Versen aus Kapitel 16 aus dem zweiten Buch Mose schließen. Vers 14. Und als der Tau aufgestiegen war, sieh, da lag es in der Wüste rund und klein, wie der Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israel sahen, sagten sie zueinander, Manhu, das heißt, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose sagte zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Freunde, Gott wird für seine Kinder sorgen. Er wird ihnen ihr tägliches Brot geben. Aber sei nicht erstaunt, lass es dich nicht überraschen, wenn das Brot nicht so aussieht, wie du es erwartet hast. Und wenn du es nicht als Brot erkennst. Mose musste den Israeliten sagen, das ist das Brot, das Gott für euch hat, das er euch zu essen gegeben hat. Und dann hat Gott ihnen erklärt, wie sie es täglich einsammeln sollten. Und dann heißt es in Vers 19, und Mose sagte zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. Niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. Seht ihr, hier liegt das Geheimnis. Hier liegt der Schlüssel. Wir, du und ich, wir müssen in einer Beziehung, in der Gemeinschaft mit Gott leben, täglich. Er wird dir immer nur genug Brot zum Essen geben für heute. Nun, mach dir nicht Sorgen darüber, wo werde ich mein Brot herbekommen für morgen und für übermorgen. Aber denk nicht, es wird genug für dich sein, wenn du einmal pro Woche Zeit mit Gottes Wort verbringst, mit der Bibel, und das soll dann ausreichen, dich durchtragen und satt halten. Nein, Gott hat für seine Kinder gesorgt, aber nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Aber er hat für sie gesorgt und er hat ihnen täglich gegeben, was sie nötig hatten. Ich kann euch nicht sagen, was diese Verse, die wir jetzt zusammen gelesen haben, für mich bedeuten. Denn Trost und Kraft, die sie mir geben, selbst wo die Kinder Israel gemurrt haben, geklagt haben, hat Gott sie mit Manna versorgt. Freunde, Gott ist treu. Und lasst uns, du und ich, unsere Augen auf ihn gerichtet haben, auf den Herrn. Und dass wir uns nicht an diese Welt gewöhnen und lass diese Welt nicht dein Zuhause sein oder werden. Lass deinen Blick auf Gott gerichtet sein, dass wir vorangehen, dass wir als Pilger vorwärts gehen. Möge Gott uns alle auf diesem Weg finden. Und wenn wir auf Schwierigkeiten treffen, kommen, so wie jetzt in diesen Tagen, vergangenen Wochen mit dem Covid-19-Virus, lass uns zusammen stehen, halten und zusammen beten. Und dass wir füreinander beten und auf dem Weg bleiben. Dass wir nicht den Mut verlieren und aufgeben. Wir beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Hilf uns, dass wir nie diesen Blick verlieren, dass wir Pilgrime sind, dass wir das immer verstehen und begreifen und erfassen. Hilf uns, weiter aus Glauben zu leben, von Tag zu Tag. Du hast gehört unser Flehen, unsere Bitte, dass wir gern wieder als deine Kinder zusammenkommen können, uns treffen können in den Gottesdiensten. Wir bitten um deine Gnade und Barmherzigkeit. Bitte, Herr, bewahre uns auch im Rest dieses Tages. Wir bitten das alles im Namen unseres geliebten Herrn und Heilands, Jesus Christus. Amen.